Deutschlandfunk, Medias Res.
Am ersten Tag dieses EM-Halbfinals mit Sören Brinkmann. Hallo. Drei Spiele sind es also noch, dann wissen wir, wer neuer Fußball-Europameister wird. Fest steht natürlich, Deutschland wird es nicht. Dafür hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Blick aber schon festgerichtet auf die WM in 2 Jahren. Die findet in Nordamerika statt. Und noch ist nicht klar, wo sie dann zu sehen sein wird im Fernsehen. Offenbar hält sich das Interesse der Sender bisher in Grenzen. Was mit der Zeitverschiebung, aber auch mit dem immer weiter aufgeblähten Turniermodus zusammenhängen dürfte, wie das Medienportal DWDL schreibt. Aber noch wird ja auch in Deutschland gespielt, zugeschaut und gerne dabei auch etwas getrunken. Mit TikTok-Politik, Ungarns Mediengesetzen und dem Bierkonsum bei dieser EM beschäftigen wir uns heute bei Medias Res. Anstoßen. Darum geht es nämlich dem Biersponsor bei dieser EM im doppelten Wortsinne. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor den Fernsehern und Großbildleinwänden auf und ab im Land. Da fließt das Bier oft fässerweise und das beschäftigt dann auch die Berichterstattung rund um die Spiele. Prost und Stimmung und immer wieder Berichte von Kneipen, in denen das Bier ausgegangen ist. Kritische Berichterstattung in Sachen Alkohol dagegen? Fehlanzeige. Kevin Barth.
Beim ZDF läuft die Vorberichterstattung zum Spiel England gegen Slowenien. Im Studio stehen die Moderatorin und mehrere Expertinnen und Experten. In einer halben Stunde ist Anpfiff, aber beim Gespräch mit der Reporterin steht nicht das Sportliche im Vordergrund. Stattdessen geht es um die Angst der englischen Fans, dass sie kein Bier in Köln bekommen könnten.
Haben denn die Schotten für die Engländer ein paar Kölsch übrig gelassen?
Ich habe so langsam das Gefühl, das ist das Hauptthema, wenn ich bei euch da auf der Wand liege, dass ich über Bier rede.
Die Reporterin warnt davor, wie gefährlich es ist, in den Rhein zu springen, dass laut dem Gesundheitsministerium 9 Millionen Menschen in Deutschland einen problematischen Alkoholkonsum haben, erwähnt sie nicht. Hagen Decker sieht hier ein grundsätzliches Problem. Der Regisseur und Podcaster arbeitet unter anderem auch für die ARD und ist selbst kokainabhängig. Eine Suchttherapie hat ihm laut eigenen Angaben das Leben gerettet.
Gerade in der Gruppenphase gab es sehr, sehr viele Schalten, in denen Alkohol thematisiert wurde wie eine Fassbrause. Gesellschaftlich sollten wir doch da weiter sein. Vor allen Dingen sollten wir aufpassen, wie wir das machen. Vor allen Dingen auch als Öffentlich-Rechtliche, wenn doch Kinder und Jugendliche und Familien zuschauen. Denn ich möchte nicht in einer Welt leben, wo es immer eben dazugehört.
Tatsächlich gibt es in der ZDF-Berichterstattung weitere solche Fälle. Ein Gespräch über eine Ausnahmeregelung auf der Kölner Fanmeile wirkt fast wie eine Werbeveranstaltung.
Wenn man ein Local Bier bestellt, dann ist es tatsächlich so, dass man ein Kölsch hier bekommt. Und guckt euch mal an, was für ein großes Kölsch. 0,5 Liter, das ist quasi ein Humpenkölsch.
Auf die grundsätzliche Kritik geht das ZDF nicht ein. Schriftlich bezieht sich ein Sprecher nur auf die Kritik Deckers an der Schalte zu den englischen und schottischen Fans und betont, wie kurz diese war. Der Reporterin sei eine launige Frage gestellt worden und sie schildere in ihrer Antwort, inwiefern diese Frage ein Thema für die englischen Fans gewesen sei. In der ARD taucht das Thema Alkohol nicht ganz so oft auf. Beispiele gibt es dennoch und auch hier spielen die schottischen Fans eine Rolle.
Wir mussten denen heute im Zuge noch erklären, dass es hier Kölsch gibt.
Das ist ein kleineres Bier. Da waren sie da ganz hellhörig. Aha, das ist das Bier, was sie hier empfehlen würden, ja? Ja, genau. So viel Kölsch wird morgen nicht mehr üben.
Sie werden nicht verdurschen, da sind wir sicher.
Hagen Decker, der unter anderem den Podcast Sucht und Süchtig betreibt, stört bei der ARD besonders die Sendung Kneipenquiz, die am späten Abend nach den EM-Übertragungen läuft.
Dass man dann nach all dem, was da schon vorher passiert ist in den Berichterstattungen, danach in eine Kneipe schaltet, wo dann wieder alle trinken und der eine oder andere angetrunken im Fernsehen sitzt. Das hat mich doch sehr fassungslos gemacht, muss ich fast sagen. Eigentlich müsste vor dieser Sendung eine Warnung kommen, ein Disclaimer. Achtung, in dieser Sendung wird Alkohol konsumiert. Alkohol kann abhängig machen zum Beispiel.
Auch die ARD möchte die Fragen des Deutschlandfunks nur schriftlich beantworten. Die Gäste beim Kneipenquiz hätten freie Getränkewahl und nicht alle würden sich für Bier oder Ähnliches entscheiden. Die Redaktionen seien für Probleme sensibilisiert, die der Alkoholkonsum mit sich bringen kann. Es folgt der Hinweis auf 2 Beispiele, die aber nicht zur unmittelbaren Vor- oder Nachberichterstattung eines Spiels gehörten. Christoph Bertling ist Professor für Sportjournalismus an der Sporthochschule Köln. Dass es in einer langen Live-Übertragung mal zu einer solchen Verfehlung kommt, sei vielleicht noch nachvollziehbar, meint er.
Vielleicht hat es eben auch etwas mit dem Zusammenspiel zwischen Experten und Journalistinnen zu tun, die natürlich in diesem Zusammenspiel versuchen, auch eine lockere, unterhaltende Ebene reinzubekommen und dann einfach solche Themen auch mit aufgreifen. Das ist aber unsensibel, das ist auch unnötig und letztendlich ist es dann auch unprofessionell.
Bertling findet allerdings nicht, dass dieser flapsige Umgang mit Alkohol den Sportjournalismus herabsetzt. Die Relation sei wichtig.
Das ist nicht zu sehen, dass sie grundsätzlich nur über Alkohol sprechen oder dass sie das besonders stark in den Fokus heben. Aber sie bedienen natürlich nationale Stereotypen mit den Schotten, die schädlich sind, die natürlich so eben auch nicht stimmen. Man muss einfach in diesen Sequenzen aufpassen, sensibler sein. In vielen anderen Bereichen wird ein exzellenter Job eben auch gemacht. Das darf man dabei auch nicht vergessen.
Hagen Decker betont, dass er niemandem den Alkohol verbieten möchte. Dennoch würde er sich eine Taskforce wünschen, die den Umgang der Öffentlich-Rechtlichen mit diesem Thema aufarbeitet.
Man kann auch diese Zahlen nennen, dass da wieder 50.000 Liter getrunken wurden. Nur wenn man das macht, müsste man aber auch sagen, das sind Zahlen, die sind eigentlich besorgniserregend. Ja? Stellen wir uns jetzt vor, wir tauschen Alkohol mit einer anderen harten Droge aus, Heroin, Kokain. Wenn man dann über solche Zahlen redet, dann ist ja ein Aufschrei in der Gesellschaft. Da würde ich mir eine Differenzierung wünschen.
Die EM-Berichterstattung rund um das Thema Bier. Kevin Barth berichtete. Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk, um 15.42 Uhr. Vom Frieden redet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in diesen Tagen ja besonders gerne. Seine Reisen in die Ukraine, nach Russland und zuletzt nach China hat er unter das Motto Friedensmission gestellt. Auch wenn die meisten Kollegen in Europa nicht sehr viel davon halten und auch schon klargestellt haben, Ungarn hat zwar die Ratspräsidentschaft inne, Orbán spricht aber nicht für die EU. Aber, wie gesagt, er spricht gerne vom Frieden. Vom Krieg soll dagegen nicht so viel gesprochen werden, jedenfalls nicht in den ungarischen Medien. Ein enger Vertrauter von Viktor Orbán hat gerade zu Beginn dieser Woche erklärt, dass die Regierung einen Aktionsplan gegen Krieg beschlossen habe. Was das mit der Medienpolitik im Land zu tun hat, erklärt unser Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Es ist heiß in Budapest. Der Regierungschef Viktor Orbán ist unterwegs auf seiner sogenannten Friedensmission im eigenen Auftrag. Kiew, Moskau, Aserbaidschan, Peking, Washington. Die Geschäfte zu Hause führt wie immer Gergely Gulyás, Orbáns Kanzleramtsminister, der die weltweite Botschaft seines Chefs auch zu Hause in Ungarn unterstützen will. Message Control heißt das, die veröffentlichte Meinung unter Kontrolle halten. In diesem Sinne steht das System Orbán für Frieden gegen Kriegspropaganda. Das soll rüberkommen. Also kündigt der Kanzleramtsminister ein paar neue Regeln an auf der Regierungspressekonferenz. Regeln, die kritische Medien sehr direkt betreffen können. Wir wollen der Anti-Kriegspropaganda etwas entgegensetzen. Da stockt Gulyás kurz, hat's jemand bemerkt? Regeln gegen Antikriegspropaganda, das hat er gesagt. Regeln gegen Kriegspropaganda, so ist die korrekte Überschrift. Später formuliert der Kanzleramtsminister das auch so. Gegen Kriegspropaganda, ist das nicht völlig EU-konform? Gulyás verweist auf aus seiner Sicht vergleichbare und nach seinen Worten viel schärfere EU-Gesetze gegen russische Propagandasender. Aber was plant Ungarn? Wir halten Transparenz sowohl in den Parteien als auch in den Medien für wichtig. Deshalb werden wir Parteien und Medien dazu verpflichten, ihre Ressourcen transparent zu machen. Wir erwarten, dass diese Geldquellen veröffentlicht werden. Das zielt vor allem auf regierungskritische Medien, Internetportale, Streamingportale in Ungarn, RTL, Telex HU, das Investigativteam von Atlazo HU. Politische Parteien dürfen sowieso kein Geld aus dem Ausland annehmen. Rechercheteams wie das von Atlazo sind allerdings auf internationale Unterstützung angewiesen, sagt deren Chefredakteur Tomasz Bodoki und erklärt auch, warum und wofür.
Wir bewerben uns für Rechercheprojekte, jeweils einzeln von Thema zu Thema. Und ausländische Sponsoren entscheiden, ob sie unsere Themen unterstützen wollen oder nicht. Also, wir bitten um Geld für die Arbeit, die wir uns selbst ausdenken. Wir bekommen und nehmen keine Rechercheaufgaben an. Das heißt, das Rechercheportal bestimmt das Thema, nicht die Sponsoren. Oft geht es um Korruption im System Orbán. So erklärt sich der Chefredakteur auch das besondere Interesse der ungarischen Regierung. Ich denke, sie wollen unsere Arbeit zur Korruptionsbekämpfung unmöglich machen und so versuchen sie, uns zu verängstigen und von der Arbeit abzuhalten. Atlazo hat gerade zeitgleich mit Transparency International in Ungarn eine Kontrolle des sogenannten Amtes für Souveränitätsschutz auf dem Redaktionstisch. 62 Fragen über die Verwendung ausländischer Gelder bei aktuellen Recherchen. Das war kurz vor der Ankündigung neuer Regeln gegen sogenannte Kriegspropaganda durch Kanzleramtsminister Gergely Gulyás. Funktioniert aber nach demselben Prinzip, das Gulyás so erklärt. Ungarn behält sich das Recht vor, Gelder aus dem Ausland, die der Kriegspropaganda dienen, an die Geldgeber zurückzugeben. So Gulyás, im Klartext, den unterstützten Medien wegzunehmen. Und für wen und welche Fälle gilt das? Da wird der Kanzleramtsminister unsicher, verweist auf den Justizminister, der muss das Kleingedruckte noch ausarbeiten, bis September. Es ist Aufgabe des Justizministers, solche Rechtsvorschriften auszuarbeiten. Unklar, was mit Kriegspropaganda gemeint ist. Auch die Haltung der EU und der NATO, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen? Unklar auch, welche Gelder die ungarischen Behörden einziehen sollten. Gelder aus EU-Ländern dürften eigentlich nicht betroffen sein. Gelder von Stiftungen aus den USA vermutlich schon. Auch das hat System. Die Drohung ist draußen. Der Rest besteht aus Unklarheiten. Was die Souveränitätsschutzbehörde angeht, läuft im Übrigen noch ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission.
Der Beitrag von Wolfgang Fichtel. Und auch das ist ein Thema, das mitten in der Gesellschaft spielt, so schmerzhaft das auch ist. Es geht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder, um sexuellen Missbrauch. Jeden Tag findet der statt, das haben die Zahlen aus dem Lagebild des Bundeskriminalamtes gerade wieder gezeigt. Die großen Fälle der vergangenen Jahre aus Münster, aus Bergisch Gladbach oder auch aus Lüchte haben die Medien wochenlang beschäftigt. Die Enthüllungen und auch die nachfolgenden Prozesse. Auch mit einem Blick auf die Täter, auf die Kinderschänder, so werden sie oft bezeichnet. Ein problematischer Begriff.
Medias res.
Mit der Veröffentlichung der Bilder eines unbekannten Mädchens wollten die Fahnder das Kind retten und einen Kinderschänder finden. Und
auf die Spur dieses Kinderschänderrings kam die Polizei durch ein Verfahren in Berlin.
Das ist der Kinderschänderring, den die Ermittler sprengen.
Kinderschänder. Kinderschändering.
Kinderschänderprozess. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Es ist verständlich, wenn man seine Verachtung darüber zum Ausdruck bringen will, wenn Erwachsene sexuelle Gewalt gegen Kinder ausüben. Der Begriff Kinderschänder aber ist trotz oder wegen seiner Drastik problematisch. Vor allem Boulevardmedien nutzen ihn heute noch. Das liegt am Konzept von Ehre und Schande, auf dem der Begriff fußt. In dieser Logik fügt der Täter dem Kind Schande zu. Das heißt, er schadet dem Ansehen des Kindes. Das aber ist absurd. Soll sich das Opfer für die Tat schämen? Ist es damit für immer öffentlich gezeichnet? Das Wort Kinderschänder sorgt für eine Täter-Opfer-Umkehr. Wenn sich einer schämen müsste, dann der Täter. Das Kind wird dagegen zusätzlich stigmatisiert. Fachleute sprechen von Pädokriminellen. Medien können einfacher von Sexualstraftätern sprechen oder von sexueller Gewalt gegen Kinder und erklären, was passiert ist.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Was haben Karl Lauterbach, Sarah Wagenknecht und Donald Trump gemeinsam? Wahrscheinlich nicht viel, außer dass sie alle viele Fans auf TikTok begeistern. Auch für Politikerinnen und Politiker ist TikTok längst ein wichtiges Medium geworden. Manche tanzen, andere singen und einige rattern ihre Botschaften so schnell runter, als wollten sie den Schnellrede-Wettbewerb gewinnen. Anna Moors ist noch nicht aktiv in der Bundespolitik, hat aber vor ein paar Jahren ein Praktikum im Bundestag gemacht und kleine Geschichten darüber erzählt auf TikTok. Und das hat sie offenbar so gut gemacht, dass Hunderttausende sich das angeschaut haben. Inzwischen ist sie als Kommunikationstrainerin und Beraterin tätig, neben ihrem Politik- und Kommunikationswissenschaftlichen Studium. Und zur Bundestagswahl 2021 war sie im digitalen Wahlkampfteam von Olaf Scholz. Mit Anna Moors habe ich vor dieser Sendung über die Bedeutung von TikTok für die Politik gesprochen, für die Politikvermittlung in der Gen Z, der Generation der heute Jugendlichen bis Ende 20-Jährigen, und erstmal gefragt, ob TikTok ein Populistenmedium ist.
Es hat definitiv die Tendenz, ein Populistenmedium zu sein, das ist keine Frage. Wir sehen, dass vor allen Dingen populistische Inhalte auf dieser Plattform so gut funktionieren, weil sie sich an Inhalte anpassen, die in anderen Nischen, beispielsweise Unterhaltung, Beauty, schon gut klappen. Das ist eine Hürde der demokratischen Akteure auf der Plattform. Das muss aber kein Hindernis sein, woran es scheitert. Das bedeutet, wenn die politischen Akteurinnen und Akteure lernen, pointiert und wirklich kurz ihre Inhalte zu vermitteln und vor allen Dingen einen Rückschluss zu der Lebensrealität der Userinnen und User zu ziehen, dann kann auch gelingen, für demokratische und differenzierte Inhalte zu begeistern. Aber das ist definitiv eine Herausforderung und die notwendigen Skills sind aktuell noch nicht in jeder Partei, in jedem politischen Team gegeben.
Sie schreiben das auch folgendermaßen, nämlich, dass Sie aus Ihrer eigenen Arbeit auch als TikTokerin gelernt haben, erstens, nicht jeder weiß, wie man junge Menschen im digitalen Raum für politische Inhalte und Demokratie begeistert, und zweitens, Populisten, Rechte und Verschwörungstheoretiker wissen das aber sehr wohl, und das ist eine massive Gefahr für unsere junge Generation. Zwei Fragen ergeben sich daraus. Warum schaffen es so viele nicht zu begeistern und warum schafft es die AfD?
Die AfD hat sich viel früher auf TikTok als Plattform fokussiert, als es die demokratischen Parteien getan haben. Die AfD hat bereits 2020, gerade als die Plattform ihren ersten Aufwind im deutschsprachigen Raum erlebt hat, begriffen, dass junge Userinnen und User, junge potenziell zukünftig Wählende in Deutschland dort aktiv sind und dort Informationen beziehen. Dementsprechend hatten sie, ganz plump formuliert, einen längeren Zeitraum, über den sie lernen konnten, mit dieser Plattform, mit der Zielgruppe zu arbeiten.
Das heißt auch Olaf Scholz mit seiner Aktentasche etwa ist zu spät dran und da ist ein Rückstand, der gar nicht aufgeholt werden kann?
Ich würde im ersten Satz zustimmen, im zweiten nicht. Es ist definitiv ein enormer Rückstand und es ist einer, der nicht hätte sein müssen. Denn bereits 2021 haben Politikberaterinnen und Berater darauf aufmerksam gemacht, dass die AfD versucht, auf dieser Plattform ganz massiv Reichweite zu erarbeiten. Das bedeutet, man hätte da viel früher reingehen können, wenn junge Zielgruppen entsprechend priorisiert worden wären. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber ich bin ganz grundlegend gegen politischen Fatalismus, und das bedeutet, ich möchte mich dagegen stellen, dass wir jetzt sagen, das ist das Hopfen und Malz verloren, da können wir quasi nicht mehr aufholen, sondern genauso wie TikTok jetzt den Peak in der jungen Generation hat, genauso wie jetzt sehr viele junge Menschen dort hauptsächlich ihre Informationen beziehen, wird es zukünftig eine andere Plattform sein. Während das TikTok jetzt gerade ist, sollten wir versuchen, junge Menschen und für demokratische Inhalte auf dieser Plattform zu begeistern, allerdings für die Zukunft mitnehmen, dass sobald sich die jungen Menschen auf eine andere Plattform fokussieren, sobald der neue Trend quasi an App kommt, dass wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und nicht denselben Fehler wie 2020, 2021 machen und der AfD wieder dort ein Feld und eine junge Generation überlassen.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Bogen, den viele schlagen, von der Präsenz der AfD etwa auf TikTok zum Wahlverhalten, da würde ich gerne nochmal einen Blick drauf richten, denn ist es nicht etwas kurz gesprungen, wenn man sagt, da gibt es dieses TikTok, das vor allem in der Altersgruppe unter 25 genutzt wird und nun ist da die Partei besonders erfolgreich, die AfD, das heißt, deshalb schneidet sie auch gut bei den Wahlen ab, ist das nicht ein etwas verkürzter Sprung?
Ich empfinde das als einen enorm verkürzten Sprung, zumal ich glaube, dass sie spielen ein bisschen auf die Zeit nach den Europawahlen und den ersten Wahlanalysen in der Zeit danach an, viele dazu tendiert haben, TikTok die Schuld zu geben. Ich denke, das ist keine Betrachtungsweise der jungen Generation, die differenziert genug ist. Ich denke, viele Jugendliche informieren sich über diese App, aber es sind auch nicht alle. Wenn wir beispielsweise auf die Use the News Studie schauen, die 2023 veröffentlicht wurde, dann sehen wir, dass junge Menschen zwar einerseits ein geringes Interesse am Weltgeschehen zeigen, dass das aber wiederum stark vom Bildungsstand abhängig ist und wir da auch nochmal ja, starke Varianzen sehen darin, wie sich eine junge Generation verhält, wie sie sich über Politik informiert und welche politischen Themen sie überhaupt mitreißt. Das bedeutet, ja, wir sehen diese Tendenz in der Gen Z, aber eben nicht in der gesamten Altersgruppe. Auch da gibt es Differenzen und auch die müssen wir betrachten und auch da sollten wir detaillierter hinschauen.
Eignet sich TikTok überhaupt für Politisierung?
Jede App ist grundsätzlich erstmal das, was man daraus macht. Und vor allen Dingen, jede Zielgruppe ist nicht so einschichtig, wie sie vielleicht in solchen Zahlen erstmal scheinen mag. Wenn wir nochmal auf die Studie, die ich eben angesprochen habe, zurückschauen, Use the News, eine Studie zu gering informationsorientierten, also genau diesen jungen Menschen, die erstmal ein geringes Interesse an klassischen Medien zeigen, dann sehen wir eben auch, dass sie beiläufige Informationskontakte wie TikTok und YouTube nutzen, später aber durchaus wieder für klassische Medien zu begeistern sind, wenn es in eine tiefere Recherche geht. Das bedeutet ganz konkret, ein junger Mensch mag sich nun nicht um 20.15 Uhr hinsetzen und die Tagesschau schauen, mag aber beispielsweise durch diesen beiläufigen Informationskontakt mit weltpolitischem Geschehen auf den sozialen Medien, auf dem eigenen TikTok-Feed Interesse für ein Thema entwickeln und sich dann tiefergehend informieren. Gleichzeitig sehen wir, dass diese jungen Menschen eben auch ganz konkrete Forderungen an klassische Medien stellen und auch an politische Akteure. Denn fragt man sie zum Begriff Journalismus, löst der überwiegend negative Assoziationen und Emotionen aus. Und gleichzeitig wird eben der Wunsch geäußert, dass man eine Begegnung auf Augenhöhe möchte, dass man Themen präsentiert und auch über Themen informiert werden möchte, die das eigene Umfeld, die eigene Identität, die eigene Person betreffen. Wir also sehen, dass sich nicht alle Jugendlichen gleich informieren und viele Jugendlichen in unterschiedlichen Bubbles. Das wiederum stellt an uns als Medienschaffende und auch als Menschen, die mit Medien arbeiten oder über sie kommunizieren, den Anspruch, dass wir wissen müssen, welche Filterblasen, welche Teilöffentlichkeiten bestehen und wie wir dort gezielt Informationen platzieren und anbieten können.
Abschließend, Sie haben eben schon neue, mögliche zukünftige Kanäle angesprochen. Es gab mal sowas wie Facebook, die Älteren erinnern sich. Jetzt TikTok. Wird es dann also irgendwann in absehbarer Zeit die nächste Social-Media-Plattform geben?
Auf jeden Fall. Wir können jetzt natürlich noch nicht die Prognose treffen, welche das sein wird. Wir hatten mal SchülerVZ, wir hatten Facebook, wir hatten Instagram. Jetzt sehen wir lange Zeit, Instagram hatte seinen Peak und jetzt gerade kommt TikTok auf. Die Erfahrungen, die wir einerseits als journalistische Medienschaffende, allerdings auch als politisch Kommunizierende in Vergangenheit gemacht haben, nämlich, dass wir bereit sein müssen für diesen Wechsel an Plattformen und uns auf neue Herausforderungen und Hürden schnell einstellen müssen und das nicht immer geschafft haben, das müssen wir für die Zukunft mitnehmen und entsprechend die Jugend und die jungen Menschen genau beobachten und auch ihren Medienkonsum immer wieder neu evaluieren, um auf diese Wechsel uns einstellen zu können und dementsprechend auch kurzfristig reagieren zu können.
Anna Moors im Interview bei Medias Res hier im Deutschlandfunk. Und das war unser Medienmagazin an diesem Dienstag. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag.